Ihr hört Freirad, das freie Radio Innsbruck.
Freirad.
Es folgt ein Vortrag aus der Reihe Die Dynamik der gegenwärtigen Rechten.
Ja, okay. Dann würde ich sagen, fangen wir mit ein paar Minuten Verspätung an. Ich freue mich ganz besonders, heute Dr. Volker Weiß aus Hamburg auf seiner Lesereise durch die Lande von München, morgen Wien, dann Salzburg, also gerade viel gefragt, begrüßen zu können. Und ich freue mich insbesondere, weil Volker und ich 2011 zusammen ein Buch rausgegeben haben, Die Dynamik der europäischen Rechten, und der Reihentitel sozusagen, Die Dynamik der gegenwärtigen Rechten, knüpft da mit an. Damals war titelgebend unseres Buches der Zusammenbruch des ITS-Bündnisses 2007, das Bündnis Identität, Tradition, Solidarität, also ein Fraktionsbündnisversuch extremer Rechter im Europäischen Parlament. Da werden wir, denke ich, beim nächsten Vortrag am 6.6. noch was hören. Mit dabei waren damals Andreas Mölzer von der FPÖ, dann Vertreter des Front National, vom Flams Belang, auch von der Firma Tricolore aus Italien, die diese 21 Abgeordneten, die man brauchte für die Fraktion, letztlich zusammengebracht haben. Und das war auch für unseren Buchtitel zentral, denn dieses Bündnis hat sich 2007 gegründet und auch gleichzeitig 2007 ist es wieder aufgelöst worden, dieses Bündnis. Und es lag daran, dass die rumänischen Vertreterinnen der Partei aus der Fraktion ausgetreten sind aufgrund eines Vorfalles. Es gab dort nämlich einen Mord einer Italienerin in Rom, und die italienische Fraktion hat den Mord den Rumänen zugeschrieben und sehr rassistisch gegen das rumänische Volk gehetzt. Und das war der Anlass, dass die rumänischen Fraktionsmitglieder aus dem Bündnis ausgetreten sind. Damit waren die notwendigen Fraktionsmitglieder von 21 Stück nicht mehr gegeben, und diese Fraktion hat sich aufgelöst. Das war quasi das Ereignis, was uns zu unserem Titel führte, dass wir die Dynamik der europäischen Rechten als eine Abfolge von temporärem Bündnis und gleichzeitigem Zerfall beschreiben würden. Das war 2007, es hat sich dieses Bündnis gegründet. 10 Jahre später hat sich die Lage in Europa mehr in Richtung rechts entwickelt, also was die Quantität angeht. Aber die Frage ist, haben wir nicht immer noch diese Dynamik der europäischen Rechten zwischen temporärem Bündnis und ideologieimmanentem Zerfall? Da können wir vielleicht später anknüpfen. Ich freue mich sehr, erstmal Volker Weiß aus Hamburg hier zu haben. Ja, ich würde jetzt übergeben und mich gleichzeitig auch noch bei dem Kooperationspartner und großzügigen Geldgeber, das Institut für Zeitgeschichte und der Fakultät, bedanken. Sonst hätten wir Volker Weiß hier gar nicht hier haben können, und übergebe da auch meinem Kollegen aus der Geschichte. Es passt auch so gut, weil Volker Weiß ja auch ein Historiker ist und wir immer so diesen Battle zwischen Soziologie und Geschichte, was ist die Hilfswissenschaft von wem, haben. Genau. Also von daher übergebe ich Klaus Hagen vom Institut für Zeitgeschichte für die Moderation und freue mich, dass Sie so zahlreich heute gekommen sind.
Ja, vielen Dank. Ich glaube, das Lob für die Organisation der gesamten Veranstaltung und Vortragsreihe, das gebührt vor allem Claudia Globisch und Manuel Mayer, die das alles organisiert haben. Und ja, mich freut es, ihm Volker Weiß vorstellen zu dürfen, ganz kurz. Er ist, wie bereits erwähnt, und er legt auch Wert darauf, und mich freut es besonders natürlich, als ebenfalls Historiker, er ist Historiker. Er hat 2009 promoviert mit der Arbeit Moderne, Antimoderne, Arthur Möller-Vandenburg und die Transformation des Konservatismus. Dieses Buch führt dann schon direkt eigentlich zum aktuellsten Buch, also die Dissertation ist dann drei Jahre danach auch in Buchform erschienen. Und von da spinnt sich eben der Faden zum aktuellsten Buch, das Sie hier sehen und das den gleichen Titel trägt wie der heutige Vortrag, also keine Lesung, eine Art Vorlesung, aber zum Thema. Und dieses Thema, die neue Rechte und ihre Wurzeln im 19. Jahrhundert, aber auch in den 20er, 30er Jahren vor allem, das könnte man sagen, verfolgt Volker Weiß schon einige Jahre. Die ganzen Publikationen möchte ich Ihnen gar nicht auflisten, aber wenn ich richtig gezählt habe, dann waren es alleine 7 oder 8 einschlägige Beiträge in letzter Zeit, neben dem erwähnten Sammelband von 2011. Auch ein Buch Deutschlands neue Rechte, Angriff der Eliten von Spengler bis Sarrazin, also die damalige Sarrazin-Debatte. Man könnte sagen, von da führt dann der Faden zum aktuellen Buch, wo eben auch AfD und so weiter der Aufstieg drin ist. Daneben aber auch viele journalistische Arbeiten. Ich glaube, momentan ist er mehr beschäftigt mit wirklich Interviewanfragen beantworten und zu geben, anstatt selber zu schreiben. Aber viele Artikel, vor allem auch eine Kolumne genau zum Thema des heutigen Vortrags, nämlich Notizen aus Neuschwabenland in der Wochenzeitung Jungle World, hat eben auch die neue Rechte zum Thema. Viele andere Artikel auch in der Zeitgeschichte. Nebenbei über mehrere Jahre auch Lehrbeauftragter in Hamburg und Leipzig. Und, das möchte ich nur kurz erwähnen, nicht nur Experte für die neue Rechte, sondern auch für den sozialistischen oder linkssozialistischen Zionisten Moses Hess, sind auch 2 Bücher erschienen, beziehungsweise ein Heft und ein Buch in den letzten Jahren und ein Bühnenstück, das ich besonders interessant fand. Das wird wahrscheinlich heute nicht mehr so sehr im Mittelpunkt stehen, aber auch interessant. Ja, warum Volker Weiß so gefragt ist als Redner, das ist dieses Buch, das unter anderem auch in österreichischen Tageszeitungen schon rezensiert wurde, weshalb Ihnen der Name wahrscheinlich bekannt vorkommt, in der Presse, glaube ich, vor einigen Wochen, aber natürlich halt in allen großen deutschen Feuilletons auf und ab. Eine Rezension fand ich besonders interessant, aber da möchte ich kurz auf das Buch eingehen. Das beginnt nämlich, oder dem steht voran, ein Zitat von Karl Kraus von 1908. Und das lautet, das religiöse und das patriotische Gefühl lieben nicht so sehr wie ihre Kränkung. Und als wollten sie den Gehalt des Zitates beweisen, hat die Wochenzeitung Junge Freiheit, die sich selbst so als das Flaggschiff dieser konservativen neuen oder dieser konservativen Revolution und neuen Rechten sieht und selbst Gegenstand des Buches ist, die Junge Freiheit, nur der Name ist schon gefallen, Andreas Mölzer, der Herausgeber der Zurzeit, die Zurzeit war viele Jahre lang quasi das Schwesternblatt des österreichischen, der Jungen Freiheit, und die hat vor einigen Wochen das Buch ebenfalls rezensiert, beziehungsweise ein Rezensent, der selbst auch im Buch vorkommt, und als wollten sie eben Karl Kraus bestätigen, titeln sie beleidigt, alles Nazis außer Mutti. Ja, ich weiß nicht, ob wir noch dazu kommen. Ich möchte Ihnen jetzt eine Exegese des Buches noch sparen. Ich gebe Ihnen nur noch ein Zitat mit, ebenfalls aus einem der zahlreichen Interviews, die man momentan lesen kann, das sehr pointiert vielleicht, aber auch kurz zusammenfasst, worum es vielleicht jetzt geht. Vielleicht haben die Journalisten der Welt das aber auch so verkrüppelt, das Zitat, dass wir jetzt danach genau anders belehrt werden. Und zwar sagt der Volker Weiß vor wenigen Wochen, die neue Rechte ist eine politische Strömung am rechten Rand, die sich in den 1970ern gebildet hat, als die sogenannte alte Rechte, die man gemeinhin mit dem Nationalsozialismus verbindet, am Ende war. Die neue Rechte war der Versuch einer intellektuellen Wiederbegründung rechten Denkens in Europa. Es ist der Versuch, unter Umschiffung des Themas Nationalsozialismus, Judenvernichtung und so weiter rechtes Denken wieder zu begründen, unter Rückgriff auf Theoretiker aus den 1920er Jahren. Ich glaube, das vorwegnehmen zu können, dass Volker Weiß uns unter anderem in der nächsten Stunde beweisen wird, dass die Umschiffung des Thema Nationalsozialismus nicht so gut gelingt, weil die Wurzeln dann doch in diese Richtung immer wieder deuten. Ja, vielen Dank und jetzt übergebe ich schon das Wort.
Herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Vielen Dank für die Einladung und für Ihr Interesse. Ich möchte heute Abend von der Feindschaft sprechen. Ein ganz wesentliches Element des Politischen, nicht nur für Carl Schmitt, womit wir schon genau in den historischen Bezügen der neuen Rechten wären. Und mitunter lassen sich auch an gemeinsamen Abneigungen geistige Verwandtschaften erkennen. Und gerade bei meinem Untersuchungsgegenstand kann das zu sehr fruchtbaren Irritationen führen. Im letzten Jahr veröffentlichte das private Institut für Staatspolitik aus Schnellroda im deutschen Sachsen-Anhalt eine Broschüre über den Weg linker Journalisten in den Mainstream. Und es ging nicht darum, den Wandel in Biografien oder in den Zeitläuften zu skizzieren, sondern es ging darum, die These zu untermauern, dass, ich zitiere, extrem linke Journalisten durch geschickte Verzahnung mit Akteuren der Leitmedien ihre eigenen Inhalte in die massenmediale Berichterstattung einfließen lassen. Zitat Ende. Und darin aufgerufen wird auch das ja in Deutschland sehr wirksame Lügenpresse-Theorem, das in deren Augen der hinters Licht geführten Öffentlichkeit im Sarrazin-Jahr 2011 bewusst geworden sei. Und in der Reihe jener, deren Karriereweg von den kleinen Redaktionen am linken Rand in etwas besser zahlende Häuser geführt haben soll, fanden sich dann so unterschiedliche Personen des öffentlichen Lebens in Deutschland aufgeführt, wie Alan Posener, Ines Pohl, Patrick Gensing oder auch der Politologe Hajo Funke. Das ist eine ziemlich illustre Mischung. Alan Posener ist heute vor allem in Deutschland durch seinen Blog Starke Meinungen präsent. Er war zwar lange bei der Welt, also einer großen Tageszeitung aus dem Hause Springer, dürfte aber in seinem doch sehr ausgeprägten Radikalliberalismus eigentlich kaum als ein klassischer Vertreter des deutschen Mainstreams gelten. Er ist Jahrgang 1949 und nahm wie viele seiner Generation den politischen Anfang im K-Gruppenmilieu, um sich dann im Laufe der Jahrzehnte auch sehr generationsspezifisch, also ins bürgerliche Spektrum vorzuarbeiten. Aber als Beleg für seinen bruchlosen Übergang von einer maoistischen Schülergruppe, also innerhalb von Jahrzehnten in die etablierte Presse, also als Beleg eben für seine Maulwurfsfunktion eines Linksradikalen, musste dann eine von ihm jüngst formulierte Kritik an Papst Benedikt XVI. Hier halten. Bei Ines Pohl, die einer ganz anderen Generation angehört wie Posener, wurde skandalisiert, dass die langjährige Taz-Chefredakteurin zur Deutschen Welle wechselte. Und Deutsche Welle, das wird dann immer mit steuerfinanziert, Ausrufezeichen. Also die Linksradikalen kontrollieren jetzt sogar die steuerfinanzierten Medien. So wird das dann gekennzeichnet. Und bei Patrick Gensing, einem Hamburger Kollegen von mir, fehlt dieser klassische Vorlauf über irgendwelche maoistischen Schülergruppen in den 60er Jahren oder auch nur die Taz-Redaktion völlig. Anstelle der Taz findet sich der Norddeutsche Rundfunk genannt und die Jüdische Allgemeine Wochenzeitung. Vor allem aber wird Patrick Gensing sein langjähriger Blog NPD-Watch verübelt, mit dem er sich durchaus einen Namen über viele Jahre als kritischer Beobachter der äußersten deutschen Rechten machte. Hajo Funke wiederum fällt völlig aus dem Raster, er ist noch während des Krieges geboren, ist längst emeritiert. Er schlug überhaupt nie eine journalistische Karriere ein, aber wurde Professor für Politikwissenschaft an der Freien Universität Berlin. Immerhin, er war als Student im SDS, im Sozialistischen Deutschen Studentenbund, also ein klassischer 68er, und hat sich später einige Meriten dann in der Rechtsextremismusforschung erworben. Verübelt wird ihm die durchaus gute Vernetzung und auch eine gewisse Medienpräsenz in Deutschland als Experte für Nationalismus. Er wird als ein Beispiel angeführt in dieser Broschüre des Instituts für Staatspolitik wie problemlos, ich zitiere, der Weg aus der radikalen Linken in den medialen Mainstream verläuft. Also ein Schlüsseldatum für die These einer linken Übernahme der Medienwelt wird dann natürlich auch genannt. Das Jahr 1968 habe eben linken Karrieren den Weg geebnet. Auf den Widerspruch, dass die meisten der in der Broschüre genannten Akteure doch eher als linksliberal zu bezeichnen wären, geht das Heft schon gar nicht ein. Eine genauere Bestimmung von links wird auch nicht vorgenommen. Das ist auch ziemlich milieutypisch, da im Denken dieser neurechten Kreise links und liberal weitgehend so identisch gesetzt werden, wie es bei manchem ihrer Vorläufer auch mit den Begriffen marxistisch und liberal gehandhabt wurde. Also in den 20er Jahren gab es eine ganze Strömung, eine ganze Autorengruppe, die das im Prinzip auch nicht unterschieden hat. Der Begriff steht eben nicht für antikapitalistische Inhalte, sondern links wird in diesem Fall mit pro-westlich, pro-atlantisch, pro-NATO übersetzt. Ich bin alt genug, um da stutzig zu werden, und eine Definition, die vor allem in Bezug auf die ja hauptsächlich gemeinte Generation der 68er in Deutschland stutzig macht. In der Gegenwart, so heißt es schließlich, habe sich denn die linke Publizistik von, Zitat, den alten Dogmen des Marxismus gelöst und den hegemonialen Liberalismus in all seinen Varianten affirmiert. Offen bleibt, ob das tatsächlich ein derartig bruchloser Weg war, wie es die Broschüre glauben macht. Also im Fall Posener, der sich im Laufe von Jahrzehnten dann Mao Zedong ab und Maggie Thatcher zuwandte, was doch ziemliche Unterschiede sind, zeichnet sich in diesem Weg ja eher eine biografische Entwicklung ab, die eben die Autoren dieser Broschüre nicht sehen wollen. Das ist auch konsequent, denn immerhin liegt in ihren Augen die Bedrohung heute viel weniger in einer marxistischen Linken. Ihren Feind finden sie vielmehr personalisiert in dem US-Milliardär George Soros und dessen Wirken für, ich zitiere, offene Grenzen und freie Märkte, Abbau von nationalen und kulturellen Traditionen sowie religiösen Werten, Förderung einer politisch korrekten One-World-Terminologie oder auch die unverhohlene Absicht, solchen Regierungen und Staaten, die der liberal-kapitalistischen Globalisierung widerstreben, mit Regime-Change heimzusuchen. Zitat Ende. Also man bekommt den Eindruck, der liberale Globalismus hat auf Seiten der Rechten den proletarischen Internationalismus als Feind abgelöst, was dann auch die Klage zeigt, dass die Souveränität des Staates kaum mehr relevant sei. Bemerkenswert in diesem Kontext ist übrigens ein gewisses Wohlwollen gegenüber orthodox antiimperialistischen Autoren, etwa der deutschen Zeitung Junge Welt, das sich nicht nur in der Broschüre, sondern auch in anderen Texten aus dem Hause Schnellroder zeigt. Im Zweifelsfall sind Ihnen beiden die von Putin oder Assad gezogenen Grenzen näher als die angeblich im Auftrage von Soros eingerissenen. Doch das waren gar nicht die Feindschaften, von denen ich jetzt reden wollte. Es gibt nämlich noch einen weiteren Namen in der dünnen Broschüre, der einen stutzig macht. Knapp zwei Seiten widmen die Autoren dem Berliner Journalisten Dennis Yücel. Als Herausgeber der Jungle World, als langjähriger Taz-Autor und schließlich Türkei-Korrespondent der Welt, war er immer ein besonderer Dorn im Auge der Rechten, und die Broschüre erschien, bevor Yücel als durch den türkischen Präsidenten Erdogan vorverurteilte Staatsgeisel in der Türkei inhaftiert wurde und damit international bekannt wurde. Denn zuvor lief bereits eine Kampagne der deutschen Rechten gegen jenen Dennis Yücel, der sich eben als journalistischer Rock'n'Roller, der einen sehr eigenen Stil hatte, nicht gerade wenig Feinde gemacht hatte. Yücel beherzigt in seinem Schreiben einen Rat, den jüngst auch der Wiener Psychoanalytiker Samar Mahani seinen Lesern als einzig gangbaren Weg der Aufklärung aus den identitären Fallstricken einer multikulturellen Gesellschaft gegeben hat, nämlich, dass man fremde Kulturen nicht respektieren soll und die eigene auch nicht. Halte ich auch für den einzig vernünftigen Weg. für eine politische Strömung, die sich ganz wesentlich aus einem naturhaft bestimmten Konzept nationaler Identität nähert, war das natürlich zu viel negative Dialektik. Und so kam es zu der bemerkenswerten Situation, dass ausgewiesene deutsche Rechte plötzlich ihre Liebe zur Türkei und zu Erdogan entdeckten. In der Sezession der Zeitschrift des Instituts für Staatspolitik brachte es ein identitärer Autor namens Till Lukas Wessels dann die Begeisterung auf eine Formel, mit der er und seine Kameraden plötzlich in Richtung Türkei blickten. Angesichts der Inhaftierung von Deniz Yücel schrieb er, ich zitiere, heute also ein High Five für Erdogan. Ab morgen heißt es dann wieder, make Istanbul Konstantinopel again. In der Jungen Freiheit wurde Deniz Yücel als Kolonistensohn bezeichnet und im Kommentarbereich tobte der offene Hass auf den, wie es hieß, Zugereisten. Junge Freiheitleser wünschten ihm eine lange Inhaftierung in der Türkei und dass es immer noch drastischer geht, stellte sogleich die Berliner NPD unter Beweis, deren Vorsitzender Uwe Meinen befand, Erdogan handle, ich zitiere, vorbildlich, indem er sein Volk und sein Land vor Leuten wie Deniz Yücel schützt. Und wer es mit Deutschland und mit der Türkei gut meint, der kann Präsident Erdogan und dem Staat, den er vertritt, nur dankbar sein. Und der Titel dieses Textes aus der NPD lautete, Erdogan schützt das Recht. Und das ist eine kaum verklausulierte Anleihe bei Karl Schmidt, der eben mit der Formel, der Führer schützt das Recht, eine Säuberungsaktion der Nationalsozialisten im Rahmen des sogenannten Röhm-Putsches 1934 staatsrechtlich absegnete. Ja, und mit dieser leider immer noch hochaktuellen Anekdote, weil Deniz Yücel immer noch inhaftiert ist in der Türkei, sind wir mitten in meinem Buch Die autoritäre Revolte angekommen. Wäre es nicht vor der Inhaftierung Yücels abgeschlossen gewesen, der Fall würde darin durchaus auch auftauchen. Gestatten Sie mir nun kurz einen inhaltlichen Überblick über diese autoritäre Revolte, bevor ich mich dann weiter dem Thema der Feindschaft zuwende. Also ich beleuchte in meinem Buch zum einen ganz ausführlich die Genese jener Strömung, die eben seit den 70er Jahren als neue Rechte bekannt ist, und ihre historischen und auch gegenwärtigen Akteure werden ausführlich zitiert. Ich habe den Schwerpunkt ganz bewusst auf Primärquellen gelegt und das beginnt mit einer, ich nenne es Familienaufstellung dieses Milieus, das eben gut vernetzt und sehr agil ist und in vielerlei Aspekten auch keineswegs klar von der sogenannten alten Rechten zu unterscheiden ist. Und diese Strömung konnte sich in Deutschland in meinen Augen, und das ist in Österreich, glaube ich, nicht arg anders, vor allem aus zwei Gründen behaupten, nämlich erstens durch die künstliche Schöpfung einer neuen rechten Tradition unter der Flagge einer sogenannten konservativen Revolution, die sich dann nach 1945 vom Nationalsozialismus abgegrenzt wissen wollte. Ein Manöver, das auch mit Biegen und Brechen gelang, da es genug Gläubige gab, die diese Geschichtsklitterungen dann glauben wollten. Und zweitens, aufgrund eines daraus resultierenden, über den Nationalstaat hinaus weisenden europäischen Ansatzes. Und der hat sich dann im Zuge der Europakrise als zukunftsweisend herausgestellt. Und nach Jahren in der politischen Nische fanden sich ihre Akteure plötzlich auf den Tribünen der deutschen Pegida-Bewegung wieder oder posierten als Berater von AfD-Politikern oder erhoben Anspruch darauf, eben die deutsche Variante jener Alternative Right zu sein, also jenes radikalen Anhängsels im siegreichen Trump-Train. Und in diesem Szenario nimmt eben das zur Jahrtausendwende gegründete Institut für Staatspolitik mitsamt seiner Akteure, da sind übrigens einige Österreicher darunter, und im Kreis um Götz Kubitschek einen ganz zentralen Stellenwert ein. Es geht aber im Buch auch um deren Vorläufer, um Lehrer und Stichwortgeber, etwa um den Schweizer Armin Mohler und seine Rolle eben bei der Reorganisation der äußersten Rechten in Deutschland, der auch noch als persönlicher Lehrer der heute aktiven Kader wirkte. Es geht auch um die nationalrevolutionäre Zeitschrift Wir selbst und die Publizistik eines Henning Eichberg, der übrigens kürzlich verstorben ist, thematisiert werden die verschiedenen Etappen der neuen Rechten, vor allem durch die alte Bundesrepublik, enttäuschte Hoffnungen auf die geistig-moralische Wende nach dem Wahlsieg Helmut Kohls und dem kurzen Frühling nach der deutschen Wiedervereinigung. Der historische Abriss ist im Buch überschaubar gehalten, den Hauptteil widme ich der Gegenwart. Denn in der jüngsten Zeit wurde diese neue Rechte dann doch überraschend relevant. Nicht aus eigener Kraft, sondern eher durch die Gunst der angekündigten Katastrophen. Und geschickt verstand man zudem, die Bildsprache einer medial durchdrungenen Welt zu bedienen. Und in diesem Kontext widme ich mich im Buch dann auch ausführlicher der identitären Bewegung und einiger ihrer aktivistischer Vorläufer wie der konservativ-subversiven Aktion. Ich gehe aber davon aus, dass ich da hier gar nicht mehr viel erzählen muss, weil in Österreich ausgewiesene Spezialisten auch zur identitären Bewegung hier sitzen. Ich sehe drei wesentliche Stationen der neuen Rechten auf dem Weg zum zeitgenössischen politischen Akteur. Erstens in Deutschland die Sarrazin-Debatte, die nach den Einschätzungen der Protagonisten selbst die Türen öffnete und Dämme niederriss, also den Bereich des Sagbaren ganz erheblich erweiterte mit eben diesem Buch Deutschland schafft sich ab, speiste Sarrazin politische Begriffe in den Mainstream, die bislang weitgehend zum Repertoire der neuen Rechten gehört hatten. Dann zweitens eine zunehmende Kooperation der neuen Rechten mit der 2013 in Deutschland gegründeten AfD, die sich doch sehr auch als Schwesterpartei der FPÖ versteht, die auch eine Allianz gebildet haben. Sei es in der Umgebung des völkisch-nationalen Flügels um die Politiker Björn Höcke und André Poggenburg, wie es im Fall des Instituts für Staatspolitik dann gegeben ist, oder sei es auch in der Rolle der inoffiziellen Parteizeitung mit Neigung zum eher rechtspopulistischen und weniger völkisch-radikalen Flügel um Frauke Petry. Also diese Rolle hat die Junge Freiheit zum Beispiel eingenommen, die seit Gründung der AfD quasi die inoffizielle Parteizeitung darstellt und damit ihre langjährige, also jahrzehntelange Suche nach einer deutschen FPÖ gewissermaßen zu Ende geführt hat. Endlich haben sie die gefunden. Und die dritte Station auf dem Weg in die Relevanz ist die Verbindung dann mit der Pegida-Bewegung, in der die, wie ich es nenne, langjährigen Offiziere ohne Soldaten dann plötzlich einen Basisanschluss fanden, mit einem gewissen Strategiebruch verbunden, weil die neue Rechte sich als eine intellektuelle Theoriebewegung verstanden hat und jetzt plötzlich dann doch einen Massenansatz verfolgte. Dieser Dresdner Pegida und ihren Folgen widmet das Buch dann eine sehr ausführliche Betrachtung, in der dann zunächst auch die Genese der Bewegung nachgezeichnet wird und dann auch dem namensgebenden Begriff Abendland nachgegangen wird. Und das Ergebnis ist, dass Abendland seit der Romantik hauptsächlich als Kampfbegriff diente, der fast schon beliebig mit Inhalt versehen und politisch dienstbar gemacht werden konnte. Und ursprünglich ja einmal dem Konflikt des lateinisch-römischen Christentums mit der griechisch-byzantinischen Kirche entlehnt, diente er dann im 20. Jahrhundert vor allem dem politischen Katholizismus als eine Abgrenzung von der Sowjetunion. Vorläufiger Höhepunkt der Abendland-Rhetorik war seine Anrufung durch Adolf Hitlers Rede am 1. Dezember 1941. Anlass war der Kriegseintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg. Und nun wurde Abendland zu einer Parole der Verteidigung Europas gegen die US-Invasoren. Wenn jetzt seine heutige Wiederkehr in einer östlich des Limes, also weit weg vom Heiligen Römischen Reich, deutsche Nation, angesiedelten Region und einer nach Russland orientierten Bewegung ist gewissermaßen die vollständige Umkehrung aller vorherigen Bedeutungen und dennoch verfehlt Abendland in Deutschland derzeit seine identitätsstiftende Wirkung nicht. Und ich habe mir da auch im Buch einige Anmerkungen erlaubt. Also bekanntlich hatte ja Bismarck schon das Problem, dass die legitime Kaiserkrone des Heiligen Römischen Reiches, die überhaupt nur mit dem Abendlandbegriff verbunden ist, in Wien lag und nicht in Berlin. Also wenn, hätte Pegida sich hier in Österreich gründen müssen. Das ist eine völlig ahistorische Aufnahme dieses Begriffs, der aber eben zeigt, dass man es auch in diesen sich selbst konservativ gerierenden Kreisen überhaupt nicht ernst oder eng sieht mit der historischen Tradition. Ja, er war eben identitätsstiftend und mit Identität ist schließlich das zentrale Stichwort genannt, das auszubeuten, sich die deutsche Rechte redlich bemüht. Identität gilt als metahistorisches Völkerschicksal und zugleich als Schlüssel zu aktuellen Konflikten. Und sie zu verteidigen, ist auch diese neue Rechte angetreten. Das probate Mittel dafür soll eine Kultur wie raumbezogene Reconquista, wie man das nennt, sein. Aber gegen wen muss denn diese Identität verteidigt werden? Und damit wären wir wieder bei der richtungsweisenden Frage nach dem Feind. Und diese Bestimmung des Feindes ist im Kulturkampf der neuen Rechten viel weniger offensichtlich, als es den Anschein hat. Die in jüngster Zeit ja seitens der gesamten europäischen Rechten besonders aggressiv vorgetragenen Ressentiments gegen Muslime verleiten ja leicht zu dem Schluss, dass die größte Feindschaft identitärer Politik dem Islam gilt. Aber bei einer genaueren Analyse stellt sich heraus, dass die Abneigung meist weniger dem Islam selbst, sondern in erster Linie der, wie es heißt, ethnischen Bedrohung durch Einwanderung gilt, die dann mit den Begriffen Austausch und Umvolkung gefasst werden soll. Vor allem aber stellt die Abwehr der Islamisierung eben nicht die einzige Frontlinie dar, der sich diese neue Rechte widmet. Denn in ihren Augen wird eben das eigene der Deutschen und der Europäer von zwei Seiten bedroht, die als islamische Expansion einerseits, aber auch als westliches Denken und Amerikanisierung andererseits identifiziert werden. Und aus dieser Situation ergeben sich auch zwangsläufig Debatten darüber, welcher Gegner von beiden denn nun die größere Bedrohung darstellt. Zur richtigen Einordnung dieser Feindschaften, also um diese Frage zu beantworten und damit auch zur Bestimmung ihres eigenen Charakters der neuen Rechten, ist es daher sinnvoll, auf ihr eigenes analytisches Instrumentarium zurückzugreifen. Und Karl Schmidt, einer ihrer wesentlichen Stichwortgeber, hat sich in seiner grundlegenden Lehre zur politischen Feindschaft der Situation einer solch doppelten Feindschaft genau angenommen. Und gegenüber einer neuen Rechten, die sich ja selbst dem Widerstand wähnt, ist es daher angemessen, Schmidts Theorie des Partisanen als Referenz heranzuziehen. Ich zitiere: Jeder Zwei-Fronten-Krieg wirft die Frage auf, wer denn nun der wirkliche Feind ist. Und mittels einer Anleihe bei Theodor Deubler fährt Karl Schmidt dann fort: Ist es nicht ein Zeichen innerer Gespaltenheit, mehr als einen einzigen wirklichen Feind zu haben? Der Feind ist unsere eigene Frage als Gestalt. Und wenn die eigene Gestalt eindeutig bestimmt ist, woher kommt denn dann die Doppelheit des Feindes? Und eben diese Bestimmung der eigenen Gestalt ist das große Identitätsprojekt, an dem neurechte Autoren arbeiten. Möglicherweise deutet ja die doppelte Feindschaft auf eine Mehrschichtigkeit der eigenen Positionen hin und insofern ist ihnen die Existenz des Feindes sogar hilfreich. Sie schärft die eigenen Konturen. Eine Analyse der doppelten Feindschaft hilft daher, Illusionen über den Charakter der neuen Rechten zu vermeiden. Das gilt sowohl für kritische Beobachter wie übrigens für die Akteure selbst. Dann haben sie mit dem Feind die eigene Gestalt erst einmal bestimmt und ihre Setzungen des eigenen einmal durchgefochten, so wird dann der Rest, nämlich die flankierenden politischen Maßnahmen zur Sicherung dieser Setzungen, viel leichter fallen. Und hinsichtlich der Feindschaften der neuen Rechten, also hinsichtlich des Zieles ihrer autoritären Revolte, lassen sich nun zwei Rückschlüsse ziehen. Es gibt erstens einen sichtbaren Gegner, den Islam. Er gleicht der eigenen Gestalt, soll aber dennoch in die Grenzen verwiesen werden. Und außerdem gibt es zweitens einen wesentlich schwerer zu identifizierenden Gegner, Amerikanismus, der als Freund auftritt, sich aber anders als der Islam vom eigenen nämlich grundlegend unterscheidet. Und zum Verständnis dieser unterschiedlichen Gewichtung ist es notwendig, Karl Schmidts Unterscheidung von wirklicher und absoluter Feindschaft zu beachten. Der wirkliche Feind ist sichtbar. Seine Beschwörung entwickelt daher eine ganz immense Zugkraft. Und die Agitation der Redner auf den Bühnen von Pegida und den Wahlveranstaltungen der AfD, die Forumsbeiträge und Hassreden auf den Straßen lassen keinen Zweifel aufkommen. Dieser wirkliche Feind ist für sie eben der Fremde, die Gestalt des muslimischen Einwanderers und Flüchtlings, so wie sie ihn wahrnehmen. Was diese Wahrnehmung mit der Realität zu tun hat, ist dann nochmal eine andere Frage. Er ist kenntlich nicht zuletzt durch demonstrativ getragene eigene Identitätsmerkmale und er wird als Bedrohung des eigenen Raumes, Besitzes und der eigenen Gruppe gewertet. Aber allerdings sind paradoxerweise gerade diejenigen Einwanderer, die sich der Akkulturation verweigern, ihrem identitären Gegner am nächsten. Wie sie selbst, so will auch er alles bewahren, was er für das eigene hält. Seine Sprache, seine Religion, seine Kultur, seine Familien und seine Sexualordnung. Das eingewanderte Spiegelbild wird daher zwiespältig gesehen, gleichwohl er sich tausende Kilometer bewegt hat, aber weiter unverrückbar am Formenzwang der eigenen ethnisch bestimmten Kultur festzuhalten scheint, verfügt es ja noch über alles, was man doch selbst als Verlust beklagt. Und ob das Bild dieses Fremden nun mit der Realität übereinstimmt oder nicht, in diesen Registern wird er wahrgenommen als Feind und markiert. Aber ist er auch der absolute Feind? Die wirkliche Feindschaft ist bei Carl Schmitt nach aller notwendigen Härte noch eine rationale und unsentimentale Entscheidung. Sie kann erklärt, sie kann aber auch beendet werden, da sie ja an Interessen orientiert ist, vor allem an der Verteidigung des eigenen Raumes. Die wirkliche Feindschaft kann traditionell aufgeladen sein, wie der Konflikt des Morgenlandes mit dem Abendland. Sie kann uralt sein und je nach Lage auch lange dauern. Sie kann aber auch enden, sobald ihr Anlass wegfällt. Und so gibt es kaum Stimmen in der neuen Rechten, die eine grundsätzliche Feindschaft zum Islam proklamieren. Der Anlass der Abneigung ist lediglich die Präsenz des Islam im europäischen Großraum. Und in einer in Völkerpartikularismen aufgeteilten Welt haben die islamischen Völker in deren Augen durchaus ihren Platz, aber eben auf der anderen Seite des Mittelmeers. Bleiben Sie dort, so mögen Sie schalten und walten, wie es Ihnen gefällt. Despotie ist kein Thema und ein nicht unwesentliches Zitat in dieser Frage lautet von Karl-Heinz Weismann, einem der Chefstrategen der Jungen Freiheit. Ich habe überhaupt kein Bedürfnis, Menschen anderer Kultur von irgendetwas zu befreien. Und in gar keinem Fall möchte ich das im Namen einer von mir als tief dekadent empfundenen Zivilisationsform. Also anders als im universalistischen Denken spielen in diesen Kreisen die realen Verhältnisse in Teheran, Riad, Istanbul oder Kabul überhaupt keine Rolle und die hiesige Zivilisationsform gilt eben auch als tief dekadent. Der absolute Feind dagegen, der sich von diesem Wirklichen unterscheidet, ist eine Erscheinung der Moderne, eben jener dekadenten Zivilisationsform, zu deren Überwindung die neue Rechte angetreten ist. Modern ist sie übrigens, da es zur absoluten Feindschaft auch der Mittel der absoluten Negation bedarf. Und in der Zeit der Niederschrift von Carl Schmitts Partisanen waren dies die neuen Nuklearwaffen, deren Existenz einer besonderen moralischen Rechtfertigung bedürfte, da ihr Zweck ja weniger die Beendigung eines Krieges, sondern die totale Vernichtung eines Gegners ist. Und diese Möglichkeit dränge eben dazu, wie er schreibt, die Gegenseite als Ganzes für verbrecherisch und unmenschlich zu erklären, für einen totalen Unwert. Und im Gegensatz zur sichtbaren, wirklichen Feindschaft, habe eben die Dynamik der absoluten Feindschaft eine Tendenz zur Unkontrollierbarkeit. Und für diese Erkenntnis berief sich Schmitt dann auf die Erfahrung mit ideologisch geleiteter Kriegsführung, denn die totale Negation des Feindes im Kampf werde ja zunächst auf der geistigen Ebene vorbereitet. Bezeichnenderweise, also völlig typisch für Karl Schmitt, dachte der begeisterte Parteigänger Hitlers jedoch nicht dabei an den Weltanschauungskrieg der Deutschen in Osteuropa, sondern vielmehr an die russischen Revolutionäre und an die Sieger von 1945. Die exterminatorische Praxis der Deutschen seit dem Zweiten Weltkrieg ignorierte er. Ihm ging es um die Strafverfolgung deutscher Kriegsverbrechen. Anklagend gegen andere und nicht gegen sich selbst, notierte Schmitt, die Verneinung der absoluten Feindschaft könne nur durch den Verzicht auf die Kriminalisierung des Kriegsgegners bewirkt werden. Und Schmidt stand daher zunächst der absoluten Feindschaft ablehnend gegenüber, da sie für ihn ja ein Merkmal der Sieger von 1945 war, also ein Merkmal der Liberalen. Und hier ist übrigens auch der Schlüssel zur erinnerungspolitischen Wende zu suchen, die ein Björn Höcke gefordert hat. Die bisherige Gedenkpraxis gilt ihm als Ausdruck einer vom Feind induzierten falschen Identität. In Carl Schmitts Augen waren bereits die Kriegsverbrecherprozesse ein Zug zur endgültigen moralischen Vernichtung der Deutschen, und dabei unterschlug er schlichtweg, dass die deutsche Seite lange vor Nürnberg ja selbst alle Aspekte und Formen einer absoluten Feindschaft praktiziert hatte. Also die Propaganda gegen Juden, gegen die Sowjetunion und alle anderen als Feinde markierten inneren und äußeren Kräfte war selbst vom Drang zu einer vollständigen Dehumanisierung und Vernichtung bestimmt, der dann auch in den anschließenden Notstands-, Kriegs- und Vernichtungshandlungen ganz konkrete Gestalt annahm. Und Schmidts eigener Antisemitismus, der ja sogar noch den jüdischen Geist im deutschen Rechtswesen bekämpfen wollte, trug ja ebenfalls die Züge einer absoluten Feindschaft, die er aber nur bei den Liberalen ausmachte. Dafür war er blind, eben absolute Feindschaft, das war für ihn ein Wesensmerkmal der Gegner des Deutschen Reiches. Und in den Augen seiner Epigonen, von Karl-Heinz Weismann, dem Junge Freiheit-Autor, bis hin zum russischen Neo-Eurasier und Esoteriker Alexander Dugin, gehört sie eben auf die Seite jener, in deren Denken die realen Verhältnisse in Teheran, Riad, Istanbul oder Kabul durchaus auch eine Rolle spielen. Verfechter universeller Menschenrechte gelten ihnen deshalb als unversöhnliche Aggressoren. Jeder Westler ist ein Rassist, heißt die entsprechende Formel bei Alexander Dugin. Angewandt auf die doppelte Frontlage, in der sich nun die gesamte deutsche Rechte wähnt, bedeutet dies, die moralische Vernichtung der eigenen Kultur haben die Deutschen nicht durch islamische Einwanderer erlitten, und das wurde auch in einer Podiumsdiskussion vor einigen Jahren zwischen Autoren und Akteuren dieser Strömung nochmal ganz definitiv festgestellt. Nein, diese Einwanderer sind vielmehr nur eine Folge der Niederlage, die der Amerikanismus 1945 dem Reich des Eigenen bereitete und mit dem Kulturwandel von 1968 fortfolgende dann auch besiegelte. Und als deutlicher Ausdruck dieses Prozesses wird die kritische Aufarbeitung der deutschen Geschichte gesehen, die von der gesamten neuen Rechten, aber letztendlich auch von der alten, eben als Schuldkult diffamiert wird. Die islamische Thematik ist dem völlig nachgeordnet. Und dieses Denken war in der bundesrepublikanischen Rechten schon vor der Einwanderung aus dem Orient verbreitet. Und wie tief diese Unterscheidungen zwischen den Feindschaften verankert ist, zeigt sich unter anderem daran, dass exakt dasselbe Muster bereits von Armin Mohler mit Blick auf die Sowjetunion verwendet wurde. Ende 1977 veröffentlichte Armin Mohler einige Spitzen gegen die Fixierung der deutschen Rechten auf den Feind Sowjetunion. Er halte den verbreiteten Antikommunismus für viel zu kurz gedacht, denn die Zange, in der Deutschland seit dem Ende des Kalten Krieges steckt, habe eben zwei Backen, eine rote und eine amerikanische. Nach Leserprotesten sah Mohler sich zu einer Erklärung genötigt. Unter dem Titel »Sind die USA unser Feind?« führte er seine Positionen aus. Also er wisse ja um den Glauben der Leserschaft an die USA als Schutz vor der Sowjetunion, argumentierte er. Gleichwohl sei er davon überzeugt, ich zitiere, dass der Kommunismus uns erst schlucken wird, wenn uns der Liberalismus ganz kaputt gemacht hat. Nun war Mohler ebenso weit davon entfernt, ein Freund des Bolschewismus zu werden, wie heute sein Schüler Weismann, ein Freund des Islam, der aber genau die gleiche Argumentation aufweist und eben sagt, nee, der Islam ist überhaupt nicht das Problem, sondern der Amerikanismus im eigenen Land. Doch wich eben seine Sicht von den gängigen rechten Auffassungen im Kalten Krieg ab. Die Sowjetunion mag bedrohlich gewesen sein, ihre Kräfte aber schienen ihm berechenbar. Sie waren klar zu identifizieren und notfalls zu bekämpfen, also militärisch einzuhegen. Anders dagegen der Liberalismus in seiner engen Verwandtschaft mit dem Amerikanismus. diese zersetzten die Kultur und die Gesellschaft in einem weit gefährlicheren Maße von innen, als es der Ostblock überhaupt jemals von außen vermochte. Während also die Sowjetunion lediglich eine äußere und machtpolitisch oder militärisch einhegbare Bedrohung darstellte, so schloss Mohler, müsse man sich den, Zitat, den Amerikanismus schon selber von den Knochen, von den eigenen Knochen waschen. Und das neue rechte Thule-Seminar, eine kleine Denkfabrik, die in den 80er Jahren in Westdeutschland relevant war, heute ein bisschen verschwunden ist, führte diesen Gedanken dann zur Zeit der deutschen Wiedervereinigung nahtlos fort. Es versprach sich eine europäische Erneuerung aus dem vom Amerikanismus noch unberührten Osten. Man hatte Hoffnung, gleich nach dem sowjetischen Marxismus auch noch den amerikanischen Liberalismus zu überwinden, weil, ich zitiere, wir in diesem entscheidenden Kampf auf das riesige Kapital der Osteuropäer an Energie, Seelenkraft und Kulturbewusstsein werden zurückgreifen können. Und nach dem historischen Umbruch würden nun die neuen, die geopolitischen Karten neu gemischt. Und nach dem Symptom müsse man sich nun endlich auch dem Verursacher zuwenden, heißt es dann weiter. Ich zitiere, die universalistische Gleichheitsideologie hat die marxistische Schlacht verloren. Jetzt muss sie auch den liberalen Krieg verlieren. Also die Hierarchie ist deutlich, der Marxismus war nur ein temporärer Gegner, verglichen mit dem eigentlichen Hauptfeind im Westen. Die Überwindung der Sowjetunion war daher nur ein erster Schritt. Und aus dieser Sicht sind sowohl Marxismus als auch Liberalismus ohnehin nur Kinder eines Universalismus. Und eine Diagnose, wie sie schon in den 20er Jahren bei den sogenannten konservativen Revolutionären verbreitet war. Armin Mohler hatte im gleichen Tenor vom weißen Kommunismus der Amerikanisierung geschrieben. Und im Thule-Seminar spann man den Faden fort und beschrieb Amerika als die eigentliche Wahlheimat von Karl Marx und klagte allen Ernstes über eine unwiderstehliche Zuneigung Amerikas zu allem Kommunistischen, die mir allerdings entgangen ist in den letzten Jahren. Im konkreten Fall scheint das Urteil relativ wenig realitätsbezogen, es ist aber ein logisches Produkt einer anti-universalistischen Weltsicht. Und je nachdem, wie stark dieser Universalismus sich dann antisemitisch personifiziert findet, werden die Übergänge zwischen alter und neuer Rechter fließend. Mohler etwa sprach durchaus von Ostküstenamerikanern und seine fanatische Abwehr einer kritischen Vergangenheitspolitik ging so weit, dass er Holocaustleugner unterstützte. Offene Angriffe auf Juden überließ man jedoch immer den Neonazis. In dem eingangs genannten Zitat über Soros allerdings schwingen auch die üblichen antisemitischen Stereotypen einer destruktiven Ortlosigkeit mit, ohne dass man aber bereit wäre, den letzten Schritt zu gehen, den wie gesagt dann immer der NPD und anderen Gruppen überlassen wurde. Es ist aber völlig naheliegend, dass dieses Denken dem Universalismus mit dem Judentum dann wiederum seinen partikularen Ort zuweist und dieser antisemitischen Strukturlogik entgeht auch die neue Rechte nicht, selbst wenn sie selten ausspricht. Und wendet man nun dieses Ordnungsschema der doppelten Feindschaft gegenüber dem raumnehmenden Islam einerseits und dem liberalen Westen andererseits an, dann lautet das Ergebnis, während die Einwanderer identifizierbar sind und sich im Falle des Falles auch zurückdrängen ließen, ist dieser innere liberale Gegner viel schwerer zu erkennen. Ihn sich von den Knochen zu waschen, wie Mohler es nannte, bedeutet erheblich mehr Aufwand als eben nur die populistische Parole einer Minuseinwanderung. Im Vergleich wird deutlich, dass der Figur des westlichen Universalismus, also mit seinen Erscheinungsbildern Liberalismus und Marxismus, eben jene Rolle eines absoluten Feindes zukommt. Seine Kräfte haben sogar schon die eigenen durchsetzt und ihn gilt es auch als Prinzip zu bekämpfen und eben nicht nur als Erscheinung. Und auch Alain de Benoist, also dem Cheftheoretiker der französischen Nouvelle Droite und einem ganz zentralen Stichwortgeber für die deutsche neue Rechte, waren die USA stets der größere Dorn im Auge, weshalb er schließlich gegenüber dem Islam sogar zu einer gewissen Zurückhaltung mahnte. Wie er schon 2010 im Gespräch mit der NPD-Zeitschrift Hier und Jetzt betonte, fühle er sich in seiner Identität durch den Westen viel mehr bedroht als durch den Mittleren Osten. es seien, ich zitiere, keine türkischen oder arabischen, sondern englische Worte, die sich in unsere Sprache einschleichen, betonte der Franzose. Dasselbe gelte auch für Filme, für Schlager, für das Fernsehen und für das Kino. Schließlich brachte er seine Sorgen auch auf den Punkt, unsere Städte erinnern immer stärker an Los Angeles oder New York, nicht an Istanbul oder Tunis. Die größte Bedrohung unserer Identität ist keine andere Identität, sondern ein politischer Universalismus in allen seinen Formen, der die Volkskulturen und unterschiedlichen Lebensstile bedroht und sich anschickt, die Erde in einen homogenen Raum zu verwandeln. Und ein anderer Diskutant bemühte auf einer Veranstaltung 2012 den jungkonservativen Kulturtheoretiker Arthur Möller-Fannenbrock mit dem Zitat: An Liberalismus gehen die Völker zugrunde, und setzte hinzu, nicht am Islam. Und hinsichtlich dieser Äußerung, und im Buch finden Sie noch einige weitere Beispiele, lässt sich das Verhältnis der neuen Rechten zum Islam weniger als Feindschaft, denn als eine Art Hassliebe oder Neid bezeichnen. Besonders deutlich wird dieses Begehren, auch so sein zu wollen, in der Vorstellung von Männlichkeit und den zwischengeschlechtlichen Rollenmustern, die ja beide teilen. Also der fanatische Kampf um eine klare Geschlechteridentität, um traditionelle Rollenbilder mit ihrem Formenzwang und der Hass auf alles, was dies in Frage stellt, sprechen hier eine eindeutige Sprache. Mit einer genauen Lektüre des identitären Kultbuches Der Weg der Männer aus dem Antaios Verlag zeige ich dann am Ende des Buches auf, wie kurz der Weg von der amerikanischen Alternative Right und ihren deutschen Fans zu einer Barbarei im Stile des Islamischen Staates sein kann. Denn Jack Donovan, dem in Schnellroda verlegten und gefeierten Autor des Buches, gelten Frauen rein als Kriegsbeute und Reproduktionsmittel. Wie ich eingangs sagte, mitunter lassen sich an gemeinsamen Abneigungen eben auch geistige Verwandtschaften erkennen. Ich schließe dann das Buch mit einigen unhöflichen Gedanken zur Blindheit westlicher Kulturrelativisten. Letztendlich geht es mir dabei um die Frage, warum diese plötzlich alles vergessen, was sie eigentlich über den Zusammenhang von Sexualität und Repression und Formenzwang wissen, wenn sich diese Repression nur schön exotisch tarnt. Und damit sind wir wieder beim Eingangsmotiv der einigenden Feindschaft beider gegen einen Journalisten wie Dennis Yücel, ein im besten Sinne destruktiver Autor von seinem Format. Der kann eben nur den Hass aller erzeugen, die nach einem autoritären, identitären System streben. Sei es eben infolge der Staatsrechtslehre Karl Schmitz oder sei es als eine Wiedergeburt des Osmanischen Reiches. Ich denke, ein besseres Gütesiegel als die Feindschaft beider kann es auch kaum geben. Damit ist das Schicksal Dennis Yücels für mich eine weitere Bestätigung meiner Kernthesen, einer globalen autoritären Revolte, die sich in Gestalt des Rechtspopulismus und der neuen Rechten sowie des islamischen Fundamentalismus gleichmaßen zeigt. Es wird, denke ich, einiger Anstrengungen bedürfen, die Bedrohung durch beide angemessen zurückzuweisen und den Weg zur Emanzipation wiederzufinden. Vielen Dank.
Die Dynamik der gegenwärtigen Rechten.
Freirad.
Informationen zum Freien Radio Innsbruck, Freirad und zum aktuellen Programm findet ihr auf www.freirad.at.